Wir haben heute ein Thema, das eine besondere Intensität hat, etwas ganz Wichtiges ist. Wir haben ein Programm formuliert und ich will das hier wiederholen, weil das ist ein guter Einstieg in das Thema. Die christliche Lehre zum freien Willen hat seit Swedenborg wohl gewisse Modifizierungen, aber keine grundlegende Neubildung erfahren. Danach ist der Mensch zwar in bürgerlichen und natürlichen Dingen eifrig und geschickt, in geistigen und göttlichen Dingen aber, die das Heil der Seele betreffen, ist nach herkömmlicher Auffassung kein freier Wille denkbar. Das heißt, die Kirchen gehen davon aus, dass es einen freien Willen in geistigen Dingen nicht gibt. Das ist bei uns nun ganz anders. Wir gehen davon aus, dass über diesen Gegenstand eine ganz andere Auffassung vorliegen muss, nach den Aussagen Swedenborgs. Und deshalb werde ich das jetzt im Einzelnen ausführen, beziehungsweise wie immer Fragen stellen. Und das geht schon damit los, woher stammt der freie Wille und was wäre eigentlich ohne ihn? Der Ursprung des freien Willens befindet sich in der geistigen Welt. Das ist ein weites Thema. Was ja sofort bedeutet, diese Aussage, dass wir unmittelbar mit der geistigen Welt verbunden sein müssen. Sonst könnte der Ursprung nicht da liegen, während wir davon, wenn man so sagen will, partizipieren. Solange der Mensch in der Welt lebt, wird er nämlich in der Mitte zwischen Himmel und Hölle und dadurch im geistigen Gleichgewicht gehalten. Mit einem Wort, wir sind Aufnahmegefäße des göttlichen Lebens, um es mal ganz allgemein zu sagen. Und von daher besteht die Verbindung zwischen dieser Welt, wir sind also Bürger zweier Welten, der irdischen und der jenseitigen. Dass wir Aufnahmegefäße oder eine Form des Lebens sind, werden wir heute noch näher erläutern. Auf jeden Fall ist diese Mittelsituation, in der wir stehen zwischen himmlischem Einfluss und zwischen höllischem Einfluss, ganz allgemein gesagt der freie Wille. Das heißt, wir können uns frei entscheiden in eine Richtung, entweder zum himmlischen oder zum höllischen. Das sind aber jetzt Polaritäten, um die es jetzt geht. Natürlich ist der ganze Lebensweg eines Menschen dahingehend, sich da erst hin zu entwickeln. Das heißt, zwischen diesen Polen immer wieder tausend, millionenfach im Leben zu entscheiden, Erfahrungen zu sammeln und dann so allmählich sich zu konsolidieren, entweder in der einen oder auch in der anderen Richtung. Denn ich habe ja auch noch gefragt, was wäre eigentlich ohne den freien Willen? Also ohne den freien Willen in geistigen Dingen wäre das ganze Wort Gottes unsinnig für uns. Es würde uns nichts bringen, weil wir könnten daraus nichts lernen. Wir könnten aus dem Wort Gottes gar nichts gewinnen und ziehen. Es wäre für uns jedenfalls nutzlos und insofern hätte auch die Kirche für uns keinen Sinn. Also weder die innere Kirche noch die äußere. Und außerdem hätte der Mensch nichts, durch das er sich seinerseits mit dem Herrn verbinden könnte. Denn wenn der Mensch nicht in der Entscheidung stünde, entweder so oder so, dann gäbe es auch keine Verbindung, dann gäbe es nur einen Automatismus. Das heißt, der Herr könnte im Menschen sein und wirken zum Beispiel, aber der Mensch selbst hätte gar keine Möglichkeit mitzuwirken, in welcher Form auch immer. Und deshalb gäbe es dann auch keine Zurechnung, sondern bloß eine Vorherbestimmung, was natürlich ein schrecklicher Gedanke wäre. Also ich glaube schon, durch diese allerersten Hinweise auf den freien Willen wird schon deutlich, was er für uns bedeutet. Es ist wirklich das, was uns zu Menschen macht, zu einem Du gegenüber Gott, zu einem aktiven, aber im Sinne von aktiv kann missverständlich sein, weil aktiv im Sinne von lebendig ist eigentlich immer nur der Herr, aber wir sind doch diejenigen, die mitwirken müssen und die auch wollen müssen zum Herrn hin. Also das ist schon das, was der Glaube und die Liebe und so zum Ausdruck bringt. Da müssen wir uns hinein versetzen und deshalb müssen wir, wie es ja auch immer so schön gesagt wird, das Böse fliehen, das Gute tun, an den Herrn glauben, ihn lieben, und zwar von ganzem Herzen und von der ganzen Seele. Und er wird uns dann zum Tun Liebe und zum Glauben Freudigkeit geben. Also nicht sozusagen nur unter dem Gesichtspunkt, ich muss gehorchen und muss alle meine eigenen Wünsche unterdrücken, das ist nicht Glaube, sondern Freudigkeit. Das heißt, durch die Liebe dann an ihn und an sein Wort und alles, was er uns gegeben hat, zu glauben. Und dann wirst du das Gute mit Liebe tun und jenen Glauben erlangen, der Zuversicht heißt. Das heißt, ein Glaube ohne Zuversicht, dass wir auch wirklich überzeugt sind, dass das, was er uns verheißen hat, auch eintreten wird. Dass er uns helfen wird in allen Dingen, wenn wir uns an ihn wenden. All diese Dinge sind Zuversicht. Und das erst kann man Glauben nennen. Glauben auf keinen Fall ist einfach was lesen und sagen, ja, das kann schon sein, klingt mir plausibel. Das ist nicht Glaube. Das kann ein Anfang sein. Aber der Glaube hat was mit dem Herzen zu tun, mit Überzeugung, mit der ganzen Seele und mit der ganzen Liebe, die man hat. Und wenn du auf diesem Wege beharrst, wird schließlich jene dauernde gegenseitige Verbindung zwischen dir und dem Herrn entstehen, die das ewige Heil und Leben selbst sind. Jetzt komme ich zu der nächsten Frage. Wäre ohne das Bestehen eines freien Willens der Mensch in geistigen Dingen Gott nicht selbst die Ursache des Bösen? Also hier wird ein anderer Aspekt erfragt. Also nicht nur, was es für uns bedeutet und wie wichtig es für uns ist, sondern auch in Bezug auf Gott. Was bedeutet es eigentlich in Bezug auf all das, was wir von Gott wissen, dass er die Liebe ist, das Gute und Wahre? Und dazu sagt Swedenborg, dass die Ursache des Bösen, wäre dem Menschen der freie Willen in geistigen Dingen von Gott nicht verliehen worden, läge tatsächlich bei Gott selbst und nicht bei Menschen. Dann hätte er ja sowohl das Gute wie das Böse geschaffen. Und um das jetzt überhaupt zu verstehen, werden wir ein bisschen später noch hören, wie wir überhaupt zum Bösen kommen, wie wir den göttlichen Einfluss des Guten und Wahren, wie wir den umkehren. Denn viele Menschen sagen ja, im Gott liegt beides. Es gab viele Aussagen, Religionen, die auch das Böse in Gott sahen, weil ja die Menschen nie verstehen konnten, dass einerseits Gott einfließt und uns das Leben gibt und es ein anderes Leben gar nicht gibt, wir also Formen des Lebens sind und nicht Leben selbst, aber doch plötzlich und woher eigentlich die Kraft des Bösen haben. Woher kommt dieses Böse? Aber erst einmal vielleicht noch den Hinweis, nein, es ist keineswegs so, dass Gott das Böse einflößt, denn er ist ja das Gute selbst. Im Guten ist Gott beim Menschen allgegenwärtig und er treibt fortwährend an und fördert, dass es aufgenommen werde. Geschieht es nicht, so tritt er gleichwohl nicht zurück. Denn täte er dies, der Mensch würde augenblicklich sterben. Ja, zu nichts zerfallen, da ihm das Leben und der Bestand aller Dinge, die ihn bilden, nur einzig und allein aus Gott kommt. Das, was ich jetzt so ein bisschen noch gleich hier erläutern werde, ist für mich persönlich auch ein ganz wichtiger Aspekt gewesen bei der Ausarbeitung dieses Referats oder dieses Vortrages. Es ist mir irgendwie klar geworden, etwas, was mir vorher nicht so klar war. Und ich hoffe, ich kann es vielleicht vermitteln oder herüberbringen. Denn wir machen ja immer wieder die Erfahrung, dass wir zu bestimmten Zeiten bestimmte Aha-Erlebnisse haben und dass andere wiederum für sich Sachen gar nicht interessieren, obwohl man denkt, das ist jetzt das Allerwichtigste. Aber trotzdem werde ich jetzt versuchen. Hier heißt es, Gott schuf nicht das Böse, sondern der Mensch, und zwar dadurch, dass er das unausgesetzt von Gott einfließende Gute in Böses verkehrt, indem er sich von Gott ab und sich selbst zuwendet. Ja, sich von Gott ab und sich selbst zuwendet. Ich sehe da in gewisser Weise in der geistigen Welt, in der Urschöpfung, die Geister, die von Gott herausgestellt wurden und die ja ganz und gar in Gott waren, also Ausdruck Gottes, seiner Kräfte waren. Und plötzlich nahmen sie sich selbst wahr. Sie sahen auf sich und haben alle Kräfte, die ihnen ja pausenlos zuströmte und sie ausmachte, könnte man so sagen, in sich selbst verkehrt, das heißt, es als ihre eigenen Kräfte empfunden, was erst einmal ja noch ganz neutral zu sein scheint. Aber wenn wir uns jetzt auf uns selbst beziehen, auf das, was wir wissen von der Welt, von der Geschichte auch und von den Entwicklungen der Menschheit und auch aus unserem eigenen Leben durchaus und stellen uns jetzt mal so vor, was es bedeutet, dass wir die Kräfte Gottes, die in uns sind und in jedem von uns, nicht auf ihn beziehen und auf den Nächsten, während auf den Nächsten beziehen ja auch nichts anderes heißt als auf Gott beziehen, denn es sind ja alles Formen, die im Kampf und der Entwicklung sind, also alle Nebenmenschen, Und stellen uns jetzt vor, dass wir all diese Kräfte, diese Gedanken, die Gefühle, die Einsichten, das Wissen nur im eigenen Interesse nutzen, unsere Talente zum Beispiel auch, und zwar automatisch, ohne es groß zu überlegen. Ein interessanter Aspekt ist auch, ich gehe jetzt immer schwimmen in so ein Fitnessinstitut und da beobachte ich immer, und bei mir ist es auch nicht anders, dass die Leute sich immer in den Spiegel schauen. Also wie automatisch, sie gehen vorbei und gucken sich immer in den Spiegel, so ist irgendwie halt ein Automatismus. So immer, das bin ich, das muss ich sein, das muss ich mir klar machen, ich bin das. Ja, das ist nichts Schlimmes, ich will es jetzt gar nicht bewerten, sondern einfach nur sagen, dieses Gefühl, sich selbst wahrzunehmen und alles auf sich zu beziehen, ist eben ja, wie automatisch da. Das will ich damit nur zum Ausdruck bringen. Also, was will ich jetzt damit sagen oder was sagt Swedenborg damit? Es ist so ganz einfach, wenn wir es lernen würden, auf Gott zu schauen, immer. Und auf den Nächsten, Gott im Nächsten zu schauen auch. Was nicht leicht ist, aber einfach auch auf den Nächsten wahrzunehmen. Was, wie auch immer, in welcher Form auch immer. Aber mehr auch innerlich auf Gott zu schauen. Dann kann man diesen Automatismus vielleicht doch ins Bewusstsein rücken und Schritt für Schritt umkehren. Nicht nur, indem man eine Bewusstseinsänderung vornimmt, sondern wie Swedenborg immer sagt, das Böse als Sünde fliehen und das Gute tun. Das Gute kann auch nur ein Lächeln sein. Das muss nicht immer eine Hilfestellung oder eine Spende oder sowas sein. Also immer und überall den anderen auch wahrnehmen und immer und überall mit Gott in Verbindung sein. Und im Lorbeerwerk heißt es ja, wir sollen, ich glaube, es heißt da, 7/4 Stunden in die Stille gehen. Ich habe das so ausgelegt, diesen Hinweis, als Entsprechungszahl, wie das ja immer in den echten geistigen Schriften Entsprechungen sind, wobei auch das Äußere natürlich berücksichtigt werden muss, das ist klar, der äußere Buchstaben. Aber 7/4 Stunden heißt 7, die himmlische Zahl, und 4 ist die Materie. Und die 7 ist oben und die 4 ist unten. Das heißt, dass wir immer aus dem himmlischen, göttlichen, das disirdische und irdische Leben betrachten und leben sollen. Und das ist eine gute und auch echte Meditation.